und in Jesaja. Und wir haben aufgehört letzte Woche, glaube ich, bei Jesaja 7. Wenn mich jetzt das nicht alles täuscht. Oder 6 haben wir aufgehört, oder? Ja. Okay. Jesaja 7, Vers 1. Warte mal, meine Lippen sind gerade. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Aram, Syrien, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, das Nordreich von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Also nochmal so ein bisschen zur Zeit, hier, was hier gerade abgeht. Kann man lesen, steht oben 2. Korinther 16. Stimmt doch, steht da. So die ganze Geschichte, der Hintergrund jetzt. Nur mal kurz zusammengefasst in ein, zwei Sätzen. 2. Könige. Ja. In Korinther wirst du das nicht finden. Nee. Und zwar, Jesaja ist ein Prophet, von Gott eingesetzt, zu einer Zeit, wo Israel gespalten ist, ne, in Süden und Norden, und verfeindet ist. Eine Zeit, wo Belagerung ist, eine Zeit, wo die Kinder Gottes und sein Volk nicht mehr nach ihnen fragen, sondern eigene Wege gehen, sich verbünden mit der Welt, leben wie die Welt, sich Götzen aufstellen und dort ihre Freude und ihre Kraft finden, ihre Hoffnung suchen und ja, halt seinen Weinberg mit den schlechten, wie hat Jesus das gesagt, Gottes Weinberg und die schlechten Knechte da. Weinberg-Typen, Aufpasser. Die Pächter, genau. Und Gott hat ja gesagt, also durch Jesus, Gott hat immer wieder Knechte hingeschickt, um die Einnahmen, die Frucht zu bekommen. Aber sie waren nicht bereit und haben einen Knecht nach dem anderen rausgeschmissen oder getötet oder zersägt, geschlagen. Zum Schluss hat er seinen Sohn geschickt. So, weil er dachte, vor denen haben sie wenigstens Angst. Aber den haben sie ermordet. Und außerhalb verscharrt. Und Jesaja ist im Königshaus groß geworden, ist ein Enkel von dem König, der vor Ahas gelebt hat. Also eine ziemlich wichtige Person. Jeder kannte den. Und Gott kommt in sein Leben und sagt zu ihm, hey, du fragst noch nach mir. Du suchst mich noch und ich sehe dein Herz, dass du mir nachfolgen wirst. Ich will dich als Sprachrohr. Und Jesaja sagt, klar. So. Und verliert damit eigentlich so gut wie alles. So. Und Gott hat zu ihm gesagt, aber Jesaja, ich will, dass du redest und ich möchte, dass du verkündest, aber du wirst keine Frucht sehen. Die werden nicht hören, die werden nicht sehen, die werden blind sein. Und bis wann? Bis immer. Ne? Bis ich fertig bin mit dir, bis du nicht mehr da bist. Also Jesaja hat einen Dienst bekommen mit der Aussicht, dass nichts passiert. Muss einiges ertragen. Ne? Aber trotzdem sagt der Mann, nee, ich weiß, wer du bist und ich vertraue über dir und verzichte auf alles, was ich mir leisten könnte, so auf Ansehen und Macht und Ruhm und Bequemlichkeit. Mein Leben gebe ich dir hin, auch wenn ich selber offensichtlich jetzt nichts habe. Das ist echt ein krasses Herz, ein Dienerherz. Ne? Wie gesagt, er hat seine Frucht bekommen, aber erst im Himmel. Ne? So ist auch Jesus, der zu uns ruft und sagt, es geht nicht darum, was ihr kriegt, sondern es geht darum, was ihr gebt. Weil je mehr ihr gebt in mein Reich und in meinen Namen, desto mehr wird er bekommen im Himmel. So, sammelt euch dort Schätze. Sammelt euch dort das Herz. So, haltet fest an mir und die Ewigkeit. So, lasst mich euer Schatz sein und ihr werdet reich sein am Ende. Selbst wenn ihr hier einiges ertragen müsst. Und hier ist Jesaja jetzt in seinem Dienst in der Zeit des 2. Königs. 4 Könige lang. Bediente als Prophet. Sind recht schnell gestorben. Also Nummer 2, Ahas. Und Ahas ist kein guter König, ein Blick Gottes, kein Mann Gottes, fragt nicht nach Gott, ist religiös, klar, waren alle so Könige, aber selber will er mit Gott nichts zu tun haben. So. Und hier ist gerade eine Zeit, wo Rezin von Syrien und Pekach von Israel, vom Norden her, sich zusammengeschlossen haben. Also Israel und die Welt haben sich verbündet, um gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Und sie sind so auch zu Ahas gekommen und haben gesagt, Ahas, Juda muss mitziehen. So, und wir kämpfen gemeinsam gegen unseren Feind. So, wir brauchen die Hilfe von Syrien. Ja, und Ahas sagt, nein, das müssen wir ihm anrechnen. Und deswegen treten sie jetzt auf hier, Rezin und Pekach, um gegen Ahas zu kämpfen. Gut, das dazu. Dem König hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Also sie versuchen, Jerusalem niederzumachen, Ahas zu töten, aber sie schaffen es nicht. Weil Gott hat versprochen, diesen Überrest zu lassen. Ich habe das alles jetzt erzählt aus einem bestimmten Grund. So, weil du musst dir einmal, wenn wir das hier lesen, durch Jesaja erstmal Jesaja vorstellen in seinem Dienst. Für mich ist das ziemlich erbauend, weil ich, wie gesagt, mehr Frucht in meinem Leben, in meinem Dienst schon gesehen habe als er. Und weniger Anfechtung, also körperliche oder psychische, oder geistige. Aber auch den Blick hier für den König. Und Ahas ist da und das ist ein schwacher König, weil er nicht an Gott glaubt. So, weil er sein Vertrauen nur in dem sucht, was er sehen kann und verstehen kann. Was logisch ist. Und es ist schön, weil Gott kommt hier zu diesem kleinen Überrest, ne, zu Juda. Das waren nicht viele im Vergleich zu dem Volk, was da vor der Tür steht und rein will, erobern. Ne. Also die haben echt Muffensausen da. Lesen wir mal, Vers 2. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, dass der Aramäer sich in Ephraim hat. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also die haben Schiss. Die haben volle Hose. Und es ist klar, hätte ich auch. Die haben sich da verschanzt in Jerusalem und die wissen, irgendwann ist die Belagerung, irgendwann gibt es kein Essen mehr. Die sehen nur diese große Macht dort. Aber das ist eben so, ne? Gott bringt uns manchmal an einen Punkt, wo wir einfach einknicken müssen. Wo wir einfach uns selbst nicht mehr vertrauen können. Ein Punkt, wo wir an einen Punkt kommen, wo wir selber erkennen, ist unmöglich für mich jetzt weiterzugehen. Unmöglich für mich jetzt das zu lösen. Unmöglich mit meinen Mitteln, die ich habe oder meiner Einsicht, da eine Lösung zu finden. Und auch meine Freunde um mich drumherum können mir da nicht helfen. Und Gott hat auch Ahas und das ganze Volk Juda hier an diesen Punkt gebracht. Warum? Haben wir schon gelesen. Weil Gott sich sehnt danach, dass sein Volk umkehrt und wieder zu ihm kommt und nach ihm fragt, wieder ihn preist, wieder das Vertrauen in ihn setzt, sie in Gott lieben, weil er ihr Gott ist. Und so kommt Gott jetzt durch den Propheten, durch Jesaja zu Ahas, um ihn zu stärken, um ihn zu ermutigen, um ihn auf einem bestimmten Weg zu bringen. Das, was sein Herz ist. Vers 3. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch mal hinaus, dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Jaschub, an das Ende der Wasserleitung, des oberen Teichs, zur Straße des Walkerfels. Also er kriegt hier eine ziemlich genaue Standortangabe von Gott und spricht zu ihm: Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz, das verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Da ist ein großes Heer davor, aber Gott kommt zu ihnen durch Jesaja, so wie er auch durch uns zu anderen Christen kommt. Ne? Durch sein Wort vielleicht oder durch einen Gottesdienst oder durch ein Lobpreislied oder durch ein eigenes Gebet, das man gerade hat, ne, und inspiriert ist vom Geist. Und so kommt Gott hier persönlich zu Ahas. Und er sagt, hüte dich. Also pass auf, was für Entscheidungen du jetzt treffen wirst. Pass auf, dass du nicht eine falsche Entscheidung triffst. Und sei ruhig dabei. Also bleib nüchtern, sagt das Neue Testament. Bleib ruhig, entspann dich. Alles, was passieren kann, weiß ich. Das hat dich nicht zu interessieren. Du Sei ruhig und pass auf dich selber auf, damit du gerade weitergehst. So. Und hab keine Angst. Genau das, was Jesus uns sagt, seinen Kindern, immer wieder, jeden Tag. Fürchte dich nicht. So. Sorgen und Furcht und Angst ist nicht in mir. So. Das muss raus. Das darf nicht in eurem Leben sein, noch nicht mal ein bisschen. Ich höre dann viele, manche, die dann mit Logik kommen und mit Menschlichkeit so und sagen, ja, ein bisschen Furcht und Angst ist doch was Gutes, so, das braucht man. Jesus sagt mir was anderes, deswegen glaube ich ihm mehr. Weil, wenn ich die Meinung von Menschen habe und die Meinung von Gott, dann ist es eigentlich nicht schwer, mich zu entscheiden, was wo richtig ist. Logisch hin oder her. Und Jesus hat auch zu uns gesagt, fürchte dich nicht, sorg dich nicht, kein Stück. Weil Furcht und Sorge über irgendwelche Nöte oder Ängste, macht dein Leben zu einem schlechten Boden. Unfähig, Frucht zu bringen und tief verwurzelt zu sein in mir. So. Sondern du wirst schwach sein und anfänglich für das Unwetter, was draußen ist. Und du wirst ganz schnell verdirnen, das, was ich in dir schaffe. Also schmeiß diese Sorgen raus und schmeiß diese Furcht raus. Und schmeißt diese Lasten auf mich, so, weil ich möchte, dass du ein guter Boden bist. Und ich meine, wenn das eine Verheißung Gottes ist, frage ich mich, warum ich mich manchmal so schwer tue. Weil eigentlich ist es ja das Perfekteste, was er hätte sagen können zu mir. So, und da ist eben der Punkt, den Gott versteht, aber den er rausmeißen möchte aus unserem Leben. So, das nennt man Reife und Erwachsensein im Glauben, dass man immer mehr anerkennt und erkennt, wie groß Gott ist. Und dass wirklich Sorgen und Furcht Quatsch sind. Und so kommt Gott hier auch zu ihm. Hüte dich, sei ruhig, ruhig Brauner, fürchte dich nicht, lass dein Herz doch nicht so verzagen vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln. Guck mal, das sind zwei im glühende, verbrannte Holzscheite. Mehr nicht. Das ist noch nicht mal ein knisterndes Feuer, das ist noch nicht mal irgendwas, das funkelt nur noch ein bisschen. Von meinen Augen ist das dort schon aus. Ich bin der, der noch ein bisschen pustet. Aber jetzt wird die Zeit kommen, dann mache ich und weg. So. Also, fürchte dich lieber von mir. Weil die Aramäer Böses... Nee, warte mal. Achso. Vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer Böses gegen dich geplant hat. Samt Ephraim und dem Sohn Remalias, die sagen, ja, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tibelt zum König einsetzen. Also, ihr Plan ist hier, wie heißt er, Ahas zu stürzen und ihren eigenen König reinzusetzen, der ihrer Meinung ist, wie man mit Gottesfeinden kämpft, wie man Gottesdienst feiert. Ja. Deshalb spricht Gott, der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Und das ist doch so krass, oder? Dass Gott hier zu einem König kommt, der eigentlich überhaupt nicht nach Gott fragt. So, er wird später, wenn du liest, wird er sich anschließen. Und er wird spazieren gehen und hier die Armee besuchen, Syrien. Der ist im Tempel dort und der guckt die Götzen sich an und der sagt, wow, sowas brauchen wir auch. Er nimmt die Baupläne mit von den Götzen und der baut den Götzen in Gottes Tempel rein. So. Und sagt zum Volk, betet an. So. Ja. Er hat nicht vertraut. Und das ist so schade. So. Deshalb spricht Gott der Herr, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Und das ist auch das, was Jesus zu uns sagt. Deswegen sollen wir uns nicht fürchten, sondern lieber unsere Kraft und unsere Stütze in Gott finden, so, damit wir ruhig durchs Leben gehen können, obwohl es hektisch ist. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, ist auch exakt so passiert, so dass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Toller Vers. Und Gott sagt das hier. Glaubt mir. Und auch Paulus und auch Jesus ins Neue Testament sagt es so, ihr müsst glauben, ihr müsst vertrauen. Ne? Glaubt und du bist errettet. Der Glaube ist es, was uns heiligt. Der Glaube ist es, was uns gerechtfertigt. Dieser lebendige Glaube, dieser praktische Glaube. Nicht nur der Glaube an Theorie, die hatte Aas auch. Er ist in den Gottesdienst gegangen, in den Tempel, hat sich Predigten angehört, hat geopfert, hat tralala gebetet und so weiter und sein Ding gemacht. Mit laut gesungen und stand doch mit dem Volk, bla bla bla, Halleluja. Aber der Glaube war da an Gott, aber sein Glaube war ein ganz anderer als der von Jesaja. Und Gott ruft ihn hier auf und er sagt, vertrau mir, dreh um zu mir und fang an, dein Glauben zu leben. Mit mir zusammen in Beziehung zu sein. Mich kämpfen zu lassen in deinen Kämpfen. Mich führen zu lassen auf deinem Weg. Dreh dich um und lass mich dein König sein. Lass mich regieren. Also, alles wendet sich zum Guten, wenn du mir vertraust. Aber Aas glaubt Gott nicht. Er kann es nicht. Er hat Angst. Er kennt Gott noch gar nicht so wirklich. Und jetzt steht er vor einer Entscheidung. Und vor der Entscheidung stehen wir auch. Jeden Tag uns zu entscheiden, entweder dann diesen Gott besser kennenzulernen, um mehr vertrauen zu können, oder einfach weiterzugehen, wie wir es vorher getan haben. Und Gott kennt sein Herz und er kommt hier und er gibt dir noch eine Sache, um ihn zu segnen, um ihm zu helfen, richtig zu laufen. König zu werden wie David, der steht und weiß, wer Gott ist. Weiter redete der Herr zu Aas und sprach, Vers 11, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Gott kommt und er sagt, ja, ich kenne deinen Unglauben. Von daher, mach ein Zeichen. Egal was, ich mach's für dich. Um dir zu beweisen und nochmal nicht nur durch Jesaja, sondern auch persönlich dir zu sagen, dass ich es tun werde. Dass ich bei dir bin. Mit meinem Volk. Und das ist doch klar, krass, oder? Aber guck dir Aas sein Herz an. Vers 12, da antwortete Aas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Das hört sich echt fromm an, oder? Voll scheinheilig ist aber. Beim Endeffekt ist das, was er sagt, ich will kein Zeichen, nachher muss ich noch tun. Ne? Wenn Gott jetzt beweist, dass es wirklich sein Weg ist, dann muss ich ja auch seine Meinung in Kauf nehmen und das Leben dann. Ne? Das will ich nicht. Ich will gar nicht hören, was Gott eigentlich zu sagen hat. Ich will eigentlich gar nicht wissen, genau was ich machen soll. Lieber bleibe ich im Dunkeln. Weil dann kann ich leben, wie ich will. Erbitte mir ein Zeichen. Und es ist nicht falsch, sich von Gott ein Zeichen zu erbitten. Das mache ich oft. Jesus hat zwar gesagt, ich will Gott nicht versuchen, aber das ist eine ganz andere Sache. Das hier ist was anderes. Das hier ist, Gott, bestätige bitte, dass das dein Wille ist. Und ich brauche das für mich. Ich persönlich mache mich davon abhängig. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, die größer sind, dann brauche ich das im Hinterkopf, weil ich weiß, Satan ist schon da, der wartet schon, dass ich den Weg begehe, dann, wo Gott die Tür aufmacht. Und ich weiß, dass so viele Hindernisse kommen und Satan genau weiß, wie er meine Gefühle anpacken muss, dass ich mir unnütz vorkomme oder aufgeben will am liebsten oder ungeduldig bin. Ne? Er kennt genau meine Ängste. Er kennt auch deine. Er weiß genau meine Schwächen. Wie ich falle am besten. Aber ich habe was. Ich habe was in meiner Hand, wo ich sagen kann, nee, Gott hat gesagt. Ich habe das bei meiner Frau. Ein Jahr lang habe ich gebittet um ein Zeichen, ein klares Zeichen von Gott. Ich wollte keinen Schritt nach vorne gehen, ohne dieses Zeichen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so stur gewesen bin. Ich habe ein Monsterzeichen bekommen, dass das meine Frau ist. Und wir waren durch viele Anfechtungen, durch viele Höhen, aber auch viele Tiefen, wo man in Zweifeln kommt, wo man sich fragt, haben wir die Kraft dazu, wird sich das ändern oder wird es besser, ne? Wo man einfach an sich selbst auch zweifelt oder an der Entscheidung, die man getroffen hat. Aber wir beide haben unser Zeichen, wir wissen genau, nee, das war Gottes Wille. Genauso habe ich das hier im Dienst, so, und in allen Bereichen. So, es ist gut, wenn man das weise, denke ich, wenn man zu Gott kommt und sagt: Beweise mir, dass es dein Wille ist. Beweise mir, dass es dein Gedanke war. So, beweise mir, dass, bestätige mir, dass ich wirklich jetzt zu der Person gehen soll und was sagen soll. So, bestätige mir, durch dein Wort oder durch irgendwas anderes, so, ob ich wirklich das tun soll jetzt oder nicht, diese Entscheidung treffen. Weil es fühlt sich richtig an und es fühlt sich auch geistlich an, so, aber ich möchte es trotzdem wissen, ob das von dir ist. So, super wichtig. Aber nee, ich will ja nicht erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Versuchung, naja. Darauf sprach Jesaja: Hör doch, Haus David. Es ist euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet. Müsst ihr jetzt auch noch meinen Gott ermüden? Ne? Also Jesaja wird ein bisschen genervt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Und das liebe ich so an Gott. Ne? Weil hier geht es nicht nur um Ahas und um Gott, sondern hier geht es um Gottes Volk und seinen Plan mit der Menschheit und ihn als Schöpfer. Ne? Den Bund, den er machen wird. Und den Bund, den er gemacht hat, den Alten zu der Zeit hier. Ne? Und er sagt so: Ja, wenn du ein schlechter Leiter bist und mein Volk nicht leiten möchtest in meine Wege, so, dann tue ich's. Und Gott hat ein Zeichen gegeben, Jesus Christus, so, der uns geleitet hat. Egal, ob wir schlechte Leiter haben oder nicht, wir haben ihn. So, wir haben seinen Geist, so, der uns persönlich leitet. Wo uns keiner mehr erzählen muss, was wir glauben sollen. So, wo wir alle unsere Bibel lesen und verstehen. So. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, Gott ist mit uns. Ja. Und dass es um Jesus geht, ich bin bei Prophetien, möchte ich immer die Bestätigung haben, das sehen wir in Matthäus 1, Vers 20. Der Matthäus offenbart uns das. Kennen wir alle. Ist jetzt nichts so Spannendes, aber will es ja trotzdem einfach mal zeigen, wo die Erfüllungen sind. So. Also Matthäus 1, Vers 20. Wo haben wir es denn da? Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn. Also Josef wollte gerade seine Maria wegschmeißen. Im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, die Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies aber alles ist geschehen, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Ja, also eine Prophezeiung, die wieder erfüllt ist. Also das Zeichen, das Gott dem Menschen gegeben hat, ist Jesus.
Weil Jesus heißt ja nicht Immanuel. Warum ist, also ich verstehe nicht, warum das dann die Erfüllung der Prophezeiung ist, weil es ist ja, er heißt ja Jesus und
Weil es der Engel sagt. Jesus, war mir nicht, so ein Jesus heißt, habe ich auch noch nie verstanden. Das Wort Jesus kommt mehrmals vor, bedeutet ja, der Herr ist Rettung. Ne? Jesaja bedeutet übersetzt, der Herr ist Rettung. Esra bedeutet übersetzt, der Herr ist Rettung. So ein, und noch irgendeinen habe ich vergessen. Naja, so ein und Josua, ne? Genau. Warum da jetzt Immanuel, weiß ich nicht. Echt, ich habe es heute auch nochmal geguckt und ich dachte, na, ich verstehe es nicht. Aber was ich tue, ist dem Engel da vertrauen. So ein, der wird Gott mit uns heißen, das ist er ja auch. Ne? So ein, Jesus ist ja Gott, der mit uns ist. Das ist ja der Name, den er auch trägt. So ein, also frag das Pferd, so ein, nicht mich. So ein, oder frag Gott. So ein, aber ich bin froh, so ein, Gott ist mit uns. So. Und in der Prophezeiung, die jetzt noch kommt, sind zwei Prophetien. Einmal für die zukünftige aus Jesajas Blick und einmal für das zukünftige, aber in seiner Gegenwart noch, in seiner Lebenszeit. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Also, das war jetzt Jesus. Jetzt kommt ein anderer Knabe, werden wir gleich sehen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen Dirkraut verlassen sein. Und dass es hier wirklich um ein anderes Kind geht, nämlich um das Kind von Jesaja, das noch kommen wird, gehen wir mal einen Sprung zu Jesaja 8, Vers 4. Denn, oh nee, 8, Vers 3. Und ich nahte mich der Prophetin, also hatte, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Denn ehe der Knabe wird sagen können, mein Vater und meine Mutter, wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien herangetragen werden. Also Jesaja hatte, ob das jetzt seine Frau ist oder eine Nebenfrau oder einfach nur Frau Pferd, weiß nicht. Aber jedenfalls ist Kind von Jesaja so. Und von daher denke ich, dass die zweite Prophetie hier genau das aussagt. Einmal, Gott gibt ein Zeichen, das wird Jesus sein. Und das andere Zeichen für die Menschen, die dort leben, weil die haben Jesus ja nie mitbekommen, das Zeichen, das sie noch sehen von Gott, ist, dass sobald Jesaja sein Kind bekommt, also seine Frau das Kind bekommt, ne, so wird es recht schnell gehen, dass die zwei Könige einfach weg sind, besiegt.
Kann ich nochmal, ich habe da Dickmilch und Bildhonig bitte essen. Also ist das einfach eine Metapher dafür, dass er halt einfach ein Mensch aufwächst? Weil es steht ja eher von Johannes dem Täufer,
der hat Honig. Nee, der hat und Heuschrecken geschnappert, der Kleine. So ein Dickmilch und Wildhonig, werden wir heute noch sehen, bedeutet, also es kommt nochmal in einer anderen Prophetie, bedeutet so viel wie in Armut. Das war, du hast nichts zu essen, außer die Kuh, die du hast, die dir Milch gibt. Also das Einzige, was du zum Essen hast, ist dann Joghurt und das, was du in der Wildnis findest. Ne? So. Ansonsten wird's Land leer sein. Ja.
Jesus ist die griechische Form vom hebräischen Immanuel.
Ah, cool.
Einfach nur ein Sprachunterschied.
Danke.
Aha.
Was? Nochmal. Jesus also ist die griechische Form von.
Genau, in Griechisch heißt es Jesus, im Hebräischen heißt es Immanuel. Das ist gleich Immanuel.
Aber warum heißt denn Jesus, der Herr ist Rettung? Und Immanuel, Gott mit uns.
Ja, okay.
Ja, wahrscheinlich Gott mit uns, unsere Rettung bedingt, also das eine bedingt das andere. Das ist halt so.
Oder das Jesus bedeutet im Griechischen das und im Hebräischen bedeutet Immanuel das.
So oder so, es ging um Jesus. So. Okay, aber cool, danke. Also Vers 17. Der Herr aber wird über dich und über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind. Jetzt kommt zum Gericht, eine Gerichtszeit, weil das Volk sich nicht drehen wollte zu Gott, nämlich dem König von Assyrien. Denn es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr die Fliege, die an der Mündung der Ströme Ägyptens ist, und die Biene im Land Assyrien herbeipfeifen. Also die Biene und die Fliege, die Ägypter und die Assyrer. Ne? Und sie werden herbeikommen und sich alle niederlassen in den Schluchten und in den Felsspalten und auf allen Dornenhecken und allen Weideplätzen. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstroms, nämlich durch die Könige von Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren. Ja, auch den Bart wird er wegnehmen. Also, das haben die Assyrer gern gemacht, so, dass sie die langen, wie nennt man das hier, das Obergewand zum Minirock abgeschnitten haben, ne? Dann Geschlecht und Geschlechtsbehaarung, also Intimsbehaarung und Beinbehaarung und vor allem den Bart und das Haupthaar. Das war eine Schande für einen Mann. So, und sah das abrasiert. Ne? Bei David war das auch so, da war so eine Gruppe, die wurden ja so zugerichtet, ne? Die mussten dann in ihrer Scham, sind sie erstmal nicht zurück zum König gegangen, sondern haben sich erstmal versteckt, so bis alles wieder nachgewachsen ist. So, wäre auch peinlich. So, ne? Also es war eine Scham. Also es bedeutet, die Welt wird kommen und euch demütigen. Ne? Euch die Ehre nehmen, die Macht nehmen. So. Dieses gemietete Rasierer. So. Und an jedem Tag wird es geschehen, dass ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann, weil es keine Nahrung gibt. So. Und es wird geschehen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann. Denn Dickmilch und Wildhonig wird dann jeder übrig gebliebene im Land essen. Also Gott sorgt trotzdem für die übrig gebliebenen, auch wenn sie nur ein Schaf haben und zwei Ziegen, es wird reichen. So verstehe ich das hier. Weil irgendwie ist es ja so, klingt so, ne? Nur eine Kuh und zwei Schafe wird er im Leben erhalten können. Aber es wird geschehen, die übrig gebliebenen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann. Ne? So. Heißt für mich so, Gott wird für seine Kinder sorgen, dass trotz der Not und der Armut für sie genug da ist, um zu bestehen. So. Das ist so schön, oder? So.
Kann es sein, dass eigentlich Milch und Honig, dass das nicht auch ein Zeichen ist für Reichtum, weil als Gott das Volk Israel das aus Ägypten rausführte, sagt er doch auch ihnen, dass sie in einem
Ein
Land,
Land voller Milch und Honig.
genau, wo das von der Milch
Da
und
gibt es auch
Honig
Milch und
kommt.
Honig. Hier ist Dickmilch und Wildhonig. So. Und ein Land voller Milch und Honig bedeutet grüne Felder, eine Menge Tiere, so eine Menge Früchte, viele Bienen, ne? So viele Blumen, viel Bestäubung, viele Frucht. So. Also ein Land, wo es landwirtschaftlich und einfach toll ist. Aber hier ist eine Gerichts. So. Und sie werden nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten können, weil einfach keine Nahrung da ist. Und deswegen wird aber trotzdem für die übrig bliebenen im Land sorgen, aber halt nur mit Joghurt und mit Honig. Mehr werden sie nicht essen können, weil sie mehr nicht da ist. Also es ist nicht Luxus, sondern das ist eher Armut. Denke ich. Okay, dann lesen wir weiter. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Schekel Silber standen, zu Dornen und Disteln werden wird. Also auch Landwirtschaft, die Wirtschaft wird eingehen. Ne? Wo waren wir denn? Ach so. Und man wird nur mit Pfeil und Bogen dahin gehen. Also keine Viehzucht. Und das ganze Land wird zu Dornen und Disteln werden. Also eine Dürre wahrscheinlich, ne? So. Und keinen der Berge, die man jetzt mit der Hacke behackt, wirst du mehr betreten, aus Furcht vor den Dornen und Disteln. Man wird das Rindvieh dorthin treiben und sie von Schafen zertreten lassen. Also eine Zeit, die nicht gerade sehr toll ist für die Menschen, die dort sind. So. Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift: Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Und ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen: Uriah, den Priester, und Sacharja, den Sohn Jeberechas. Und ich nahte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir: Nehme ihn, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Der Arme, oder? Bald kommt Plünderung, rasch Raub, Essen ist fertig. Denn ehe der Knabe wird sagen können: Mein Vater und meine Mutter, wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden. Also dann geht's gerichtslos, wenn es noch Baby ist, Säugling. Als Zeichen dafür, dass Gott da ist. Und das wer ihm nicht glaubt, nun mal keinen Bestand haben kann. Ja. Vers 5. Und der Herr fuhr fort, zu mir zu reden und sprach: Weil dieses Volk das still fließende Wasser Silos verachtet, also das ist die einzige Wasserquelle, habe ich gelesen, in Jerusalem, dagegen auch Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remaljas, siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen, den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit Und der wird sich über alle seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten. Das ist natürlich geistlich auch zu verstehen hier. Ne? So, ich meine, wir haben auch nur eine Quelle, eine Wasserquelle, sagt Jesus, die uns gegeben ist, um zu trinken. Das ist eine Quelle, die Quelle Jerusalems. Ne? So, der Heilige Geist, da ist das Leben drin. Ne? Und das bekommen wir nur durch Jesus, sagt er. Nur von mir könnt ihr dieses Wasser kriegen. Und so bleibt es auch, du entscheidest dich für Jesus, du bekommst die Quelle selbst, ne? Du wirst der Brunnen, sagt er. So, Ströme werden aus dir selber fließen, weil der Geist ja in uns wohnt. So, aber er sagt auch, du musst in mir bleiben. Ne? Weil nur in ihm haben wir dieses Wasser. Und wenn ich ein Leben führe außerhalb von seinem Willen und außerhalb von ihm, kann der Heilige Geist sonst wie noch in mir wohnen. Ich werde verschlossen sein, weil ich mich verschließe. Da kommt ein Strauß. Ne? Mein Herz muss nun mal offen sein. Und das Volk hier hat Gott verstoßen, hat gesagt, nee, da vertrauen wir nicht drauf. So, das reicht uns nicht. Ich möchte lieber das Wasser trinken von dem Fluss da hinten. So, das sieht viel blauer aus. So, das fließt, das ist viel frischer, denke ich. So, und so sagt Gott, ja, gut, dann trinke, bis dir benommen wird. So, aber ich werde dieses Wasser auf dich zurückkommen lassen. Und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten. Bis an den Hals wird es reichen. Wird es reichen. Also Wasser hängt bis zum Hals. Aber nicht komplett, weil ein Stück von seinem Volk guckt noch raus. Ne, diese übrig gebliebenen wieder. Und die Spanne seines Heeresflügel wird die Breite deines Landes füllen, Immanuel. Gott mit uns. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Rüstet euch, sagt Gott hier. Ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet doch euch. Aber ihr werdet doch zerschmettert. Also er wiederholt es. Gott meint es ernst. Schmiedet einen Plan. Es wird doch nichts draus. Ja, verabredet etwas untereinander. Es wird doch nicht ausgeführt. Denn Immanuel, Gott ist mit uns. Und das ist diese Gnade, die Gott so hat. Diese Liebe, die kein Mensch verstehen kann. Das kann mir niemand erzählen. So. Dieses Volk, das sich abwendet, dieses Volk, das alles in Kauf nimmt, auch die ganzen Leiden, die damit kommen, mit einem gottlosen Leben. Und Gott muss das Gericht bringen, damit sie nicht total abfallen. Ne? Sondern er bringt das Gericht, damit dieser Überrest sich wieder festklammert an Gott und zurückkehrt. In einem heiligen Wandel. So. Und er schickt auch das Volk hier, aber er sagt gleichzeitig, ja, ihr seid gemietet. So, ich benutze euch. Ich schicke euch rein, um mein Volk zu läutern, ja? Aber macht euch nicht zu groß darauf, weil ich werde euch nicht weiter lassen, als ich will. Ne? Und er sagt ja, kommt ihr Heiden. Kommt gegen mein Volk, gegen den Kopf, der noch aus dem Wasser guckt. So, ihr werdet es nicht schaffen, ihn runterzudrücken, weil ich bin mit meinem Volk. Und wir lesen noch ein kleines Stückchen, keine Angst. Geht rucki-zucki. Und so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. So wie auch Jesus sagt, dieser schmale Weg bin ich. Aber es gibt auch diesen breiten Weg. Und auch Jesus warnt uns, seine Kinder, davor, diesen breiten Weg überhaupt nur zu betreten. Er sagt sogar, guck den Weg noch nicht mal an. Denk da nicht drüber nach, sondern folge mir nach. Das heißt, ich laufe ihm hinterher und gucke, wohin er geht. Ich habe gar keine Zeit zu gucken nach dem breiten Weg. Weil er sagt, mein Weg ist gut, mein Weg ist sicher und mein Weg hat ein gutes Ende. Und ich bin mit euch auf jeden Schritt, den ihr geht. Ihr könnt mich hören, ihr könnt mich sehen. Und so kommt auch zu Jesaja. Und Jesaja kriegt wahrscheinlich jetzt auch gerade die Hose voll. Aber Gott kommt zu ihm und ist so schön, wie er das beschreibt hier. Gott nahm mich fest bei der Hand. Er fasste mich an bei der Hand. So wie ein Papa sein Kind nimmt. Ne? Und er warnte mich. Und so warnte uns auch Gott und Jesus im Neuen Testament immer wieder so, pass auf deinen Weg. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Und doch so für uns. sagt Jesus das, ne? So ein, mach dir keine Sorgen. So ein, alles ist eingesetzt von Gott. Alles ist geplant und durchdacht. Jesus hat uns schon gesagt, dass Gerichte kommen. Jesus hat uns gesagt, wie die Menschen sein werden in den letzten Tagen. Jesus hat uns gesagt, wie die letzten Tage sein werden durch die Offenbarung, durch Daniel und so weiter. So. Er hat gesagt, dass der Abfall kommt. Und er hat gesagt, dass viele sich abwenden von ihm. Dass viele Irrlehrer kommen, Sekten. So. Dass viele einen Schein haben von Gottes Furcht, aber Gottes Kraft verleugnen. Und sagen, naja, aber unterordnen tue ich mich nicht. Von daher brauchen wir uns gar nicht zu fürchten. So, ne? Ich brauche mich nicht zu fürchten, dass es bald keine Wale mehr gibt. So, das ist schade. Ich mag Wale. Aber deswegen muss ich nicht auf die Straße gehen. So, ne? So, wir brauchen uns nicht zu fürchten für die Perversion, die da ist. Und dagegen kämpfen und streiten und einen Krieg führen. Weil Jesus hat doch gesagt, dass es passiert. So, ne? Er hat gesagt, fürchte dich nicht vor dem, was ich dir gesagt habe. So, sondern bleib du lieber standhaft und treu und auf meinem Weg. So. Und so hören wir doch auch ganz viel Verschwörungen oder Dinge, ne? Aus christlicher Welt, aus der Welt selber, so viele Sachen, die einem vielleicht sogar Angst machen. Ne? So. Aber Gott fasst doch uns an der Hand und sagt so, achte auf deinen Weg. So. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht. Und erschreckt nicht davor. Also habe ich auch keine Angst vor Klimawandel oder vor Krebs oder vor Hunger. Ich habe einfach, wir können vertrauen, wir wissen genau, wer der Herr ist. Gott mit uns. Denn der Herr, der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Das ist Weisheit. Gott mehr zu fürchten als die Menschen. So. Mehr Angst vor ihm zu haben, so, als vor dem, was hier passieren könnte. Oder vor dem, was Menschen uns antun könnten. Ne? So. Das ist Weisheit und geistliche Reife, wenn man weiß, dass sein Wille für uns, für jeden persönlich Heiligung ist. Ne? Sich Gedanken zu machen, was Heiligung eigentlich bedeutet im Privaten, für mich persönlich. Ne? Was der Herr, der Herrscher, eigentlich will. So wird er euch zum Heiligtum werden. Und das wollen wir ja, ne? Wir wollen Jesus anbeten. Wir wollen in ihm befunden werden. Wir wollen in seinem Namen Dinge tun. So, ihn anbeten. Unser ganzes Leben soll, wie Paulus gesagt hat, ein Gottesdienst sein. Jede Sekunde. Ein dauerhafter Gottesdienst. Alles zur Ehre Gottes. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, so dass viele, nicht alle zum Glück, viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Und das ist auch eine Prophetie von 1. Petrus. Also wir haben gesehen, für uns ist Jesus ein Segen und ein Schutz. Und Petrus hat den Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns. Pass auf, 1. Petrus 2, Vers 8. Ich will immer beweisen, dass das halt irgendwie Jesus ist. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Also Jesus. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes. Ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Du merkst, dass Jesus hat selbst gesagt, ich bin der Stein, wer an mich stößt, also wer nicht an mich glaubt, wer mich ablehnt, so der wird zerschmettert werden. Ne? So. Ich mache das immer Spaß zu sagen, ich bin gleich fertig. Aber ich bin wirklich gleich fertig. Blinde, das Zeugnis, was? Nochmal. Verstrickt, gefangen werden. Binde das Zeugnis zusammen. Versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. So schön, dass das hier so steht. In Jesaja kommt es oft vor mit meine Jünger oder ich bin dein Jünger oder so, ne? So ein bindet das Zeugnis, also das Wort Gottes, das Jesus, das Zeugnis, das er bringt, bindet das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. So wie Jesus gesagt hat, ja, ihr werdet weiche Herzen kriegen und meine Gesetze werden in euer weiches Herz geschrieben sein. Ne? So, ihr werdet genau wissen, wer ich bin, was ich bin. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und ich will auf ihn hören. Ja. So schön, so dieser Blick hier von Jesaja, es könnte jemand sein, der heute in irgendeine Gemeinde geht, ne, und wiedergeboren ist. Und, ne, Jesaja, der hat gesagt, nee, ist mir egal, selbst wenn der König dich nicht sucht, ich warte auf den Herrn. So. Obwohl er gerade nicht zu sehen ist für sein Volk oder für mich. Ich warte auf den Herrn und meine Hoffnung ist in ihm. Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt, also der Gemeinde Gottes. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt doch die Totenbeschwörer und befragt die Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? So wie der König Saul das getan hat. Ne? Weil Gott hat er verstoßen. Gott wollte nicht so haben, wie er ist. Wollte nur seinen eigenen Gottesdienst feiern. Und Gott hat gesagt, gut, dann kann ich dich als König nicht mehr benutzen. Ich suche mir selbst einen König, David. Aber Saul wollte antworten und Saul wollte noch wissen von Gott. So, also, da Gott nicht mehr geredet hat und der Prophet Gottes, Samuel, gesagt, nö, Saul, tut mir leid, Gott hat dich verworfen. Ah nee, Samuel war schon tot. Ist er zu einer Totenbeschwörung gegangen. Das war damals gang und gäbe irgendwie. So für viele, auch für die Heidnischen, aber auch in Israel. Und auch das sehe ich. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann hörst du Gott nicht. Und wenn Gott für dich nur Religion ist, so intensiv die auch sein mag, hast du in Zeiten, wo er schweigt, keine Kraft finden. Und wir haben dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich sein Volk und ich warte auf ihn und ich hoffe auf ihn in Zuversicht und im Glauben, dass er auch kommt, weil er mit mir ist. Und ich befrage lieber ihn und warte auf seine Antwort. Oder ich suche mir andere Möglichkeiten, Antworten zu bekommen. Und Satan kommt auch oft in unser Leben. Das weiß ich. Und sagt so, hey, find doch deine Antwort da. Such doch deine Antwort da. Ich kenne deine Nöte. Geh doch dorthin, dort wirst du befriedigt. Dort wirst du finden, was du suchst. Aber nee, nicht wir. Weil wir haben das Zeugnis in unserem Herzen, Jesus. Und wir haben sein Gesetz in unserem Herzen versiegelt. Sein Wort. Sein Wille. Und deswegen sagen wir auch in der Situation, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Und zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, dann gibt es für sie kein Morgenrot. Also soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist seine Antwort. Nö, meine Antwort ist nicht, geht zu einer Totenbeschwörung, sondern meine Antwort ist, geht zurück zum Gesetz. Wenn jemand kommt und sagt, irgendwo anders sind Antworten zu finden. So, irgendwo anders ist Hoffnung und Sicherheit zu finden, als bei Gott allein. Wenn jemand kommt und sagt, du brauchst Gott nicht suchen. So, es gibt noch andere Wege. Dann sollen wir sagen, hey, für dich ist es besser, du gehst wieder zurück zum Gesetz. Du drehst um und gehst zurück zu Gottes Willen. Ne? Wir haben letzten Sonntag die Wichtigkeit von Gottes Wort gesehen. Ne? Die Bibel, dass wir Zeit drin verbringen. Dass wir lesen. Wie viel lesen seid ihr mehr? Ach, Entschuldigung. Aber dass wir es brauchen, um zu überleben. Dass wir dankbar sein können, dass wir überhaupt die Bibel haben. Dass das unser tägliches Brot ist. Dass das uns reinigt und heiligt. Dass das uns leitet. dass die Worte, die hier drinnen stehen, dieser Blick, den Gott uns offenbart, die er hat, das wäscht uns, so, weil wir seine Gedanken in unser Leben lassen. Ja, ich kann auf den Heiligen Geist vertrauen, der in mir wohnt, oder auf Bücher und Bilder, so, aber es ist was ganz, ganz anderes, wenn ich seine Gedanken in mein Leben lasse. Ne? So, ich lese über ihn, und auch wenn da nichts Bombastisches rauskam, gehe ich durch den Tag und habe seine Gedanken in meinem Herzen. Ne? So, wir brauchen das, diese Auszeit vom Alltag. Und ob das nun früh, mittags, nachmittags oder abends ist, ist mir total egal, ehrlich gesagt. So, ich glaube, es ist toll, wenn man ein Herz hat, das einfach liebt und sich vom Gotteswort unterhalten zu lassen. Ich kenne aber auch mein Herz, dass ich das nicht immer habe. Aber was wir sagen müssen zu denen, die sagen, Gottes Wille, Gottes Gedanken sind nicht wichtig mehr, zum Gesetz und zum Zeugnis zurück. Zu Gottes Wort und zu Jesus zurück. Da ist unser Glaube, da ist unser Leben, da ist der neue Bund. Das ist Gott, den wir dort finden. Sein Wort und Jesus. Und wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und auch das hat Jesus versprochen, oder? Bleibt in mir, glaubt an mich, und ihr werdet errettet sein. So, und lasst euch leiten von dem Willen Gottes. Lasst den Willen Gottes, den erfahren wir hier so in seinem Wort, lasst den Willen Gottes in einen, macht ihn zu deinem Willen. Folge mir nach auf anderen. Verleugne dich selbst. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie Hunger leiden, dann werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, da ist Drangsal und Finsternis, beängstigende Dunkelheit und in dichte Finsternis werden, wird es verstoßen, die Hölle, ja, das Endgericht. Mit Jesus sind wir sicher und beschützt. Ja, und ich finde es so schön, weil das ist ziemlich hart, Jesaja zum Teil, aber auf der anderen Seite, Jesaja hat, da ist immer diese Waage drin, ne? In jedem Gericht sind diese kleinen Fenster drin, so ein, und du hast beides, ne? Diesen Berg des Segens und den Berg des Fluchs. So ein, und es ist so schön, so einfach den Blick zu kriegen, finde ich jetzt von den zwei Kapiteln hier, die wir heute gelesen haben. Auf der einen Seite hast du ein Volk, das bedrängt ist, weil es sich von Gott entfernt, weil es nicht mehr nach Gott fragt, weil es selber Entscheidungen trifft, weil es in ihr Leben andere Sachen reinlässt, die Gott nicht gefallen. Götzen. Und man hat ja einen Götzen um Hoffnung, weil man irgendwas braucht, weil man irgendwas will. Ne? So hat man einen Gott für Fruchtbarkeit, für die Erde zum Beispiel, für dass man reich wird oder dass man sorgen kann oder sonst irgendwas. Ne? All diese Gründe, warum man die Götzen überhaupt erfunden hat, so, ne? Das sind ja all die Nöte, die wir Menschen immer mit uns rumtragen. Das sind doch die wir haben. Wenn ich mich der Not hingebe und versuche, aus eigener Kraft da was dran zu bauen, dann ist es Götzendienst. Weil Gott hat seinen Willen uns offenbart und er hat gesagt, such mich, ich sorge für dich. Und das fordert er. Das ist nun mal sein Wille. Da gibt es keinen, ja, aber es gibt noch ein anderes. Nee, Gott hat gesagt, ich möchte für dich sorgen. Du musst mir vertrauen. Es sind Und so ist es schön, mal auf den Punkt zu kommen, ihr seid erlöst. Auf der einen Seite zu sehen, ein Leben ohne Gott, man nennt das auch gottloses Leben, ist ein Mensch, der vielleicht mit laut Gott verherrlicht und auch religiös ist oder so, ne? Aber trotzdem gottlos ist, so weil er ohne Gott lebt, weil er sich noch nicht ausstreckt nach seinem Schöpfer. Und dieses Leben haben wir gesehen, da ist Dürre. Da muss Gott Bedrängung bringen von außen. So, da muss Gott zerbrechen wieder, weil man zu hochmütig geworden ist. Ein Leben ohne Gott ist das Leben nicht wert. So, da ist Hunger da, da ist Durst da, da ist Angst da in Dunkelheit. Und auf der anderen Seite zu sehen, die Menschen, die sich für Gott entscheiden, also mit Gott leben, Gott leben. So, dass selbst in so einer schlimmen Zeit und in so einer Bedrängnis sind sie trotzdem die ruhig sein können. Furchtlos. sondern die sich sicher fühlen können, wo Gott sagt, komm mal zur Ruhe. Ich werde für dich sorgen. Und selbst wenn nichts zu essen da ist und du nur ganz wenig hast, werde ich dafür sorgen, dass du trotzdem satt wirst. Dass das bisschen, was du hast, so viel bringt, wie es sonst vielleicht nicht bringen würde. Aber du wirst immer satt sein. Du wirst immer das haben, was du brauchst. Du hast eine Quelle, die ruhig ist, eine stille Quelle, die immer da ist, die unerschöpflich ist, wo Gott gesagt hat, die wird nicht trocken werden. Du hast dein Wort in deinem Herzen. Du weißt, kennst Gottes Gedanken. Hast die Möglichkeit, weise zu werden und zu erkennen, worum es wirklich geht. Einen Überblick zu kriegen, auch über die Sachen, die man nicht festhalten kann. Du wirst Sieg haben über Feinde. Ich bin so froh, Herr, dass ich jemanden habe, auf den ich warten kann und hoffen kann. Ich bin so froh, dass ich war früher so allein. Ich hatte zwar viele Freunde, aber ich war so hoffnungslos, so verlassen, so verängstigt auch. Und bei dir kann ich einfach ruhig sein. Egal was ist, egal was kommt, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ich fühle mich so sicher bei dir. Und bei dir ist so viel Segen und so viel Reichtum. Mich zieht es einfach immer näher zu dir. Ich möchte näher und näher kommen. Ich liebe deine Worte. Ich liebe deine Gedanken, die du hast. Ich liebe es, wenn du mir zeigst, dass die noch tiefer gehen, als ich es bis jetzt sehe und verstehe. Zu erkennen, wie reich dieser Reichtum ist, wie kostbar du bist. Und ich will dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du uns zu einem Wohlgeruch gemacht hast. Zu deinen Jüngern, dass du es bist, der uns lehrt und der uns die Dinge erklärt, der geduldig ist als Lehrer, der geduldig ist als Vater und der weiß, dass wir Zeit brauchen. Danke dafür, dass du unseren Unglauben verstehst, dass du treu bist und entgegenkommst, dass du genau weißt, was wir für Nöte haben. Und selbst wenn du uns redest und wir immer noch nicht glauben können und vertrauen können, so wie es mir so oft geht, dann beweist du dich nochmal und bestätigst, ohne müde zu werden. Ich danke dir, dass du mich willst. Und ich liebe diesen schmalen Weg. Und ich fand es schwer auf diesem breiten Weg. Ich liebe diesen Frieden in meinem Herzen. Sogar in meiner Schwachheit. Ich liebe diese Kraft, die einfach alles bewirkt und alles verändern kann. Von einer Sekunde auf die nächste. Ich danke, dass ich sicher stehen kann in meinem Leben. Ich weiß, dass es deins ist. Und bitte lass nie zu, dass ich irgendwo Angst mir Rat suche. Ich bin so froh, dass ich den besten Ratgeber habe, den man sich wünschen kann. Der alles durchblickt. So, der dem nichts überrascht. Für dich gibt's keinen Zufall. Für dich steht alles fest und alles ist schon fertig. Danke dir, dass ich da vertrauen kann. Mein Leben lang will ich zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, uns zu erfüllen mit deinem Geist, nicht aufhörst, zu uns zu reden, nicht aufhörst, uns zu sagen, wie wertvoll es ist, so ein Leben mit dir zu führen. Und dass das kein Verlust ist, sich selbst aufzugeben, sondern ein Gewinn. Also bitte nutze noch die Zeit, die wir jetzt haben, im Lobpreis und im Gebet und red zu uns und hilf uns, wenn wir Hilfe brauchen. Danke. Amen.